Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Nicht täglich, aber jährlich grüßt das Murmeltier in Form von Andreas Sommer. Und er fragt dann an und ich bin aber sehr dankbar, also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern respektvoll, dass du immer wieder Kontakt nach Kassel suchst, zum Deutschen Seeverband und auch zu mir. Und ich freue mich immer sehr, bei euch zu sein und es gibt ja immer wieder auch andere Referenten, die da sind. Und es ist eine sehr, sehr starke Nähe auch zur Deutschen EC-Bewegung. Wir danken euch sehr dafür, also für alle Verbundenheit, für alle Unterstützung. Wir brauchen euch. Wir wissen, dass hier viele aktive EZler und Alt-EZler sind bis 80. Und das ist einfach super. Man kann so nebenbei, man kann immer noch Supporter werden, ja, seit ein paar Jahren, aber man darf auch EZler bleiben. Also vielen Dank für eure Verbundenheit. Ich habe ein paar Infos dabei, für jung wie für alt. Also vor euch steht der Referent für Beratung und Begleitung. Bis vor einigen Jahren war ich noch für Jugend- und Erwachsenenarbeit zuständig. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe gemerkt, das bin ich nicht mehr. Und dann wurde ich dankenswerterweise berufen für etwas, wo ich andere befähigen darf, eher mit den Jugendlichen unterwegs zu sein, die ich jetzt zu Hause habe und bin viel im Mentoring, Coaching unterwegs, Perspektiventwicklung, gerade seit Corona. Gell? Wie kann es mit Gemeinde auch nochmal missionarisch anders weitergehen als vielleicht zuvor, weil wir vielleicht kleiner geworden sind, weil manche Angebote, die bis vor kurzem gegangen sind, nicht mehr greifen. Genau, und ich gebe euch einfach mal zwei, drei Veranstaltungshinweise, wirklich für jung wie für alt. Genau, in Hattingen. Deswegen habe ich die Folie auch mitgebracht. Also praktisch für euch um die Ecke, zumindest in eurem Landesverband, Grundkurs Mentoring. Für alle, die einfach gerne andere Menschen groß machen wollen. Also ich gehe davon aus, ich unterstelle euch das allen, alle von euch. Und ganz besonders vielleicht Menschen, die sagen, okay, bis vor kurzem habe ich Jugendarbeit gemacht, aber jetzt bin ich vielleicht irgendwie ins zweite Glied zurückgetreten. Aber ich kann das, was ich an Wissen mir angehäuft habe, anderen weitergeben. Mitarbeitermentoring. Oder aber ich bin selbst noch in der Jugendarbeit tätig, aber ich sehe einfach den ein oder anderen Jungschar-Mitarbeiter mit 16, 17 Jahren, der bräuchte Rückendeckung. Dazu ist Mentoring gedacht. Herzliche Einladung, an dieser Schulung teilzunehmen, Persönlichkeit entwickeln und im Glauben wachsen. Mentoring ist gerade sehr im aufsteigenden Ast und merke, dass einfach viele Gemeinden auch sich unterschiedlich oder miteinander unterstützen durch Mentoring. Das Zweite, für Menschen, die einfach mal das Gefühl haben, ihr helft mir einfach, ihr drückt weiter. Ich glaube, die Entfernung ist zu groß. Das war, genau. Stille Tage in der Fastenzeit. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsstet einfach mal ein bisschen zurücktreten, rausgehen aus dem Hamsterrad, weil ihr das Gefühl habt, es ist immer so viel los und auch die Beziehung zu Gott, die leidet irgendwie mit der Zeit auch. Vielleicht spricht man darüber nicht in frommen Gemeinden, aber Jesus guckt ja in euer Herz und er weiß es vielleicht und er macht da jetzt nicht irgendwie den Finger auf den wunden Punkt, sondern sagt eher, komm doch mal zu mir an mein Herz und tank mal wieder neu auf. Dann sind diese Tage dazu geeignet, vom 23. bis 25. Februar bei uns in den neuen EC-Freiräumen, die heißen ganz bewusst so, um die Seele ein bisschen zu befreien. Stille Tage in Kassel, ein Seminar, um Gott neu zu begegnen. Wenn du eine Sehnsucht hast, egal welchen Alters, herzliche Einladung dazu. Und ich habe schon erwähnt, wir sind immer wieder angewiesen auf eure Unterstützung. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, gerade auch diesen Bereich, der andere begleitet und stärkt, dann unterstützt uns gerne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr mit euch jetzt gemeinsam uns auf Gottes Gegenwart einzustellen und Gott zu feiern und Gemeinschaft zu haben.
Ich möchte uns mit hineinnehmen in unser Kreisegebet für diesen Monat. Wir beten ja Anfang des Jahres immer einen Monat lang für einen Kreis in unserer Gemeinde. Und ich habe nicht umsonst den Linus und den Carlo heute mit hierher gebracht, weil wir diesen Monat für unser Kinderprogramm und für unser Jungschar-Programm neben dem Gottesdienst beten wollen. Für die Kids und für die Smarts, für ja die Kids, die so bis zum Jungschar-Alter gemeinsam viel von Gott hören, gemeinsam viel basteln, eine gute Zeit erleben und für die Smarts, die jetzt seit einigen Wochen wieder ja, miteinander Bibel lesen, parallel zum Gottesdienst, sich austauschen über das, was sie bewegt. Und ich freue mich, dass wir diesen Monat dafür beten können, für diese beiden Kreise. Und ganz besonders wollen wir da Gott Danke sagen für die vielen Mitarbeiter, die jetzt schon viele Jahre sich in unsere Kinder parallel zum Gottesdienst investieren und ihnen Gottes Wort weitergeben. Aber auch für die vielen Mitarbeiter, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten neu dazugekommen sind, sodass wir jetzt wieder ja, zwei Kreise sozusagen anbieten können. Das ist ein ganz großer Segen, den wir da von Gott erleben und auch ein großes Dankeschön an die, die sich langjährig oder jetzt ganz neu damit einbringen. Wir wollen auch Gott danken, dass ja, wir so viele Kinder in der Gemeinde haben, um überhaupt diese beiden Gruppen stattfinden lassen zu können und dass wir ja Gottes Wort an Jung und Alt weitergeben dürfen. Wir dürfen auch beten, dass Gott immer wieder Kreativität schenkt für die Ausgestaltung von den beiden Kreisen. Wir dürfen beten, dass immer wieder auch ja Kraft da ist und gute Ideen, die Themen weiterzugeben. Wir machen das alles anhand von einem Bibelleseplan sozusagen, sind im Moment bei 2. Mose unterwegs und genau, gehen da quasi durch die Bibel durch, dass Gott da uns immer wieder auch Kreativität schenkt bei der Ausgestaltung und dass die Kids und die Smarts die Stunden aufnehmen, verstehen und mitnehmen können und ja, das auch im Herz behalten können, was Gott ihnen durch uns da aufs Herz legt. Es ist echt cool, dass wir jede Woche eigentlich ja über 10 Kinder und Jungschaler haben, die mit zum Gottesdienst kommen und dann Parallelprogramm erleben. Und ja, betet gern diesen Monat mit. In der Mittwochsmail werden die Anliegen auch immer wieder geteilt. Wenn euch da über die Anliegen hinaus noch was auf dem Herzen liegt zu diesen beiden Kreisen, dann gebt es gern auch weiter. Dann nehmen wir das mit auf und ja, lasst uns dafür beten und Gott dadurch auch die Ehre geben.
Ganz wundervoll, vielen Dank für diese rhythmische Musik. Jetzt sind beide Gehirnhälften aktiv, so kann ich 2 Stunden predigen. Wunderbar. Keine Angst. Okay, es wird von einem Farbigen erzählt, der sich wünschte, in eine New Yorker Gemeinde aufgenommen zu werden. Der dortige Pfarrer war allerdings etwas reserviert. Tja, sagte er, da bin ich mir nicht sicher, ob es unseren Gemeindegliedern recht sein würde. Ich schlage Ihnen vor, Sie gehen erst einmal nach Hause und beten darüber und warten ab, was der Allmächtige Ihnen zu sagen hat. Es vergehen einige Tage und der Farbige kommt wieder. Er sagte, Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit dem Allmächtigen über die Sache und er sagte zu mir, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selbst versuche es auch schon seit Jahren und habe es noch nicht geschafft. Ja, über andere kann man fröhlich lachen. Anders sein ist für manche ganz schön schwierig. Was lernen wir daraus? Es ist ja schön, Gemeinschaft zu haben, aber bitte nicht mit jedem. Nicht selten passt uns die Nase von der nicht, der Kopf von dem nicht, der meistens dann auch noch ein Dickkopf ist, die Lebensweise von dieser nicht oder die aufdringliche Art von jenem nicht, die kann auch nie stillhalten. Manchmal scheinen andere fast unerträglich eine Dauerprobe für die eigenen Nerven. Wer eine Einheit werden möchte, ohne alle gleichzuschalten, das ist nicht Ziel von Einheit, wirklich nicht. Wir brauchen Vielfalt. Der braucht vor allem eines. Was denn? Toleranz? Beliebigkeit? Ich würde eher sagen Akzeptanz. Es ist ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied zur Toleranz. Einheit ist nur möglich, wenn wir uns gegenseitig akzeptieren und annehmen. Schon der alte Goethe, also wirklich ein Freigeist, und der so gar nicht als überfromm verschrien werden müsste, der sagte, die wahre Liberalität, freiheitliche Gesinnung also, ist Anerkennung, Akzeptanz. Und er schiebt hinterher, nur dulden, also Toleranz, das wäre beleidigen. Toleranz war dem ach so großen freiliebigen Freigeist Goethe zu wenig. Er wusste, echte Toleranz drängt zur Akzeptanz. Ganz ehrlich, Toleranz kommt ja von tolerare, gell? Und das heißt dulden. Also ich kann vieles dulden neben mir. Ich kann dulden, dass der eine so ist und der andere so, wenn ich mit denen nichts zu tun habe. Da kann ich vieles erdulden auf dieser Welt. Aber proaktiv mit anderen zusammenzuleben, da brauche ich mehr als Toleranz, Akzeptanz. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Bibel fast inflationär von Annahme und Liebe spricht. Denn die hat's halt drauf. Wenn sie von Gemeinde spricht, dann spricht sie unter anderem davon. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Römer 15. Paulus fordert zur gegenseitigen Annahme und Achtung auf, indem er Jesus als Beispiel hinstellt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen habt, und dann seid ihr ein Genuss, ein Lobpreis für Gott und ich behaupte auch für die Welt. Dann darin wird die Welt erkennen, dass ihr anders seid. Doch wie kann eine solche Annahme konkret gelingen? Ich möchte euch heute zwei Punkte weitergeben, die mir für das Thema Einheit in Vielfalt wichtig sind. Der erste Punkt kommt etwas überraschend vielleicht um die Ecke. Die eigene Einzigartigkeit entdecken und annehmen lernen. Ich nehme wahr, dass gerade in unseren Kreisen, also ich sage jetzt mal missionarische oder vielleicht evangelikale Gemeinden, beide Begriffe, vor allem den letzten, finde ich so gar nicht passend. Schubladen mag ich eigentlich nicht so. Aber ich sage jetzt mal christuszentriert, erweckliche Gemeinden, dass ich da oft merke, dieser Punkt wird übersprungen. Vielleicht mit der Gefährdung oder der Angst, selbstsüchtige Züge sind nicht gut. Doch in Wirklichkeit liegt meiner Meinung nach genau da der Hund begraben. Viele missionarische Gemeinden, ich nenne mal nur Toxic Church, entdecken gerade, was passiert, wenn sie Christen prägen, die so gar keine Selbstakzeptanz oder Selbsterkenntnis haben. Entweder total Hybris und Stolz gesteuert und Macht und Einfluss gesteuert oder aber total unterwürfig. Beides vielleicht nicht die Lösung. Bevor wir andere annehmen können, auf Augenhöhe, müssen wir uns selbst annehmen lernen. Und ich habe den Eindruck, dass es nicht wenige Christen, auch mich, betrifft, dass das für uns eine Aufgabe wäre. Ohne Selbstannahme gibt es keine zufriedenstellende Fremdannahme. Wenn du deine eigene Lebensgeschichte nicht akzeptieren kannst, dann wird es auch nur schwer eine Einheit unterschiedlicher Persönlichkeiten geben. Drei Punkte, die dabei helfen können, die eigene Einzigartigkeit anzunehmen. Der erste Punkt, im Hier und Jetzt leben. Und keine Angst, das kommt jetzt nicht irgendwie aus einer Work-Life-Zeitschrift, sondern es ist meine Beobachtung folgendes. Es gibt zwei Extreme unter uns Menschen. Die einen, die leben gerne rückwärts gerannt. Die sagen, hätte ich damals nur mich anders entschieden, dann wäre alles gut. Die würden gerne nochmal 20 Jahre oder 5 Jahre zurückkurbeln und sagen, die Vergangenheit müsste ein bisschen anders gelaufen sein. Hätte ich damals nur eine andere Entscheidung getroffen, hätte ich doch nicht meinen Beruf wegen den Kindern aufgegeben. Hätten wir nur nicht das Haus gebaut, dann hätten wir nicht so finanzielle Sorgen. Wäre dies oder das in meinem anderen Leben anders gelaufen, hätte, wäre, wenn. Die Folge ist häufig Unzufriedenheit und Verbitterung über das eigene Leben. Man bereut Entscheidungen und trauert entgangenen Chancen nach. Und das andere Extrem sind Menschen, die so in Tagträumen und inneren Monologen leben. Häufig in der Zukunft mit ihren Gedanken. Sie erwarten eine bessere Zukunft. Sie sagen sich, wenn ich mal groß bin oder wenn ich mal so richtig Geld verdiene, oder wenn ich mal ausgezogen bin aus dem Elternhaus, sie sind halt schon vor 20 Jahren ausgezogen, oder wenn erst mal die Kinder aus dem Haus sind, oder wenn ich erst mal Urlaub habe oder im Ruhestand bin, ja dann fange ich an zu leben. Auch das führt in der Regel nicht zu Zufriedenheit, sondern eher zu einem vertagten Leben. Die Erwartungen an die Zukunft sind überhöht und Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Um sich weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft zu verirren, sind Schritte der Versöhnung nötig. Mit dem Hier und Heute. Shit happens, but a restart is possible at any time with God. Mist passiert, aber ein Neustart ist jederzeit möglich mit Gott. Wenn wir Christen das nicht leben und sagen können, wer dann? Ich sage euch, das ist Evangelium in unserer heutigen Zeit. Es gibt so viele verunsicherte Menschen. Die packen Dinge gar nicht mehr an, weil sie so aufgewachsen sind. Oder so. Und wer möchte gern mal sowas erleben? 20 Jahre lang sind wir diktiert von Social Media mit so. Like or dislike. Und bevor ich ein Dislike bekomme, packe ich erstmal gar nichts an. Weil viele eingestehen oder Fehler machen, ist ja so gar nicht attraktiv. Wie wäre es, wenn wir Christen lernen würden, zu unserer Fehlerhaftigkeit und Schuld zu stehen und sie nicht zu verleugnen? Also ganz ehrlich, wenn wir unsere Fehlerhaftigkeit verleugnen, dann brauchen wir das alles hier nicht. Weil dann haben wir ja gar keine Fehler. Wozu brauchen wir denn einen Erlöser, wenn wir immer so tun, als ob wir alles hinkriegen und glänzen? Und wirklich, ich habe den Eindruck, dass wir Christen da Profis sind. Nach außen hin zeigen wir sehr toll, wie unsere Fassade glänzt. Nach innen haben wir manchmal eine Ahnung, dass es ganz anders sein könnte. Versöhnt mit sich selber leben heißt, Ja zu sagen zu meinen Eigenschaften und Eigenheiten, auch zu denen, die ich nicht wahrhaben will. Piet Scacero, ein einflussreicher geistlicher Leiter, drückt es mal so aus. Emotionale und geistliche Reife zeigt sich unter anderem daran, inwieweit jemand zur Realität und zum Ausmaß des eigenen Schattens stehen kann. Christen zeichnet nicht aus, dass sie nicht hinfallen, sondern dass sie zu ihrem Hinfallen stehen und mit der Hilfe ihres Retters wieder aufstehen können. Hinfallen, aufstehen in der Hand Jesu, Königskrone richten lassen, weil wir Königskinder sind und dann verändert weitergehen. Das könnte der geistliche Rhythmus, der geistliche Zyklus eines reifen Christen sein. Kurz zusammengefasst, Irren ist menschlich. Aber umkehren ist christlich, Buße tun, das ist unser eigenes Verständnis als Christen und vergeben ist göttlich. Deswegen können wir zu uns stehen und zu unseren Fehlern. Ich muss meine Gegenwart nicht von der Vergangenheit bestimmen lassen, ich darf neu beginnen, weil ich befreit bin von Jesus. Die zweite Hilfe, die uns unterstützt, zu unserer eigenen Einzigartigkeit zu stehen, heißt, die eigene Stärke entdecken und annehmen. Die eigene Stärke oder Begabung wird oft nicht thematisiert, weil man dann schnell als arrogant oder überheblich gelten könnte. Ein Christ ist doch demütig. Und ich muss euch sagen, ich war lange Zeit auf Kriegsfuß gestanden mit dem Begriff Demut. Ich fand Demut, das hat so gar nichts mit der befreienden Botschaft Jesu zu tun und hat eher das Gefühl, Demut unterdrückt Menschen. Wie passt das jetzt irgendwie zu einem befreiten Christsein? Mittlerweile macht mir so keiner mehr was in Demut vor. Erstens bin ich Clubfan und seit Jahrzehnten. Und wer das ein bisschen am Wochenende verfolgt hat, der weiß, wie wichtig es ist, demütig zu sein als Clubfan. Da hat man mal so einen Lauf von 3 Siegen nacheinander und dann kommt Schalke und dann verliert man. Das gibt's nicht. Aber noch viel wichtiger, was ich über Demut gelernt habe, ist Folgendes. Demut heißt nicht, ohne Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein zu leben, sondern ganz im Gegenteil, sich seines eigenen Wesens und seiner eigenen Identität gewiss sein. Demut ist übersetzt aus dem Lateinischen humilitas. Und humilitas kommt eigentlich von humus. Und jetzt achtet mal genau auf die erste Schöpfungsgeschichte. Der Mensch, Homo, wurde aus Humus Erde gemacht, damit er humilitas demütig ist. Das ist das Wortspiel Gottes. Man könnte übertragen, der Mensch soll bodenständig sein, Erdhaftung bewahren. Er soll auf dem Teppich bleiben, nicht unterwürfig leben, aber auch nicht abgehoben, sondern zwischendrin. Das ist demütig. Das habe ich gelernt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, es geht nicht darum, dass Christen immer den Rücken hinhalten. Ganz im Gegenteil. Das ist alles andere als demütig. Demut heißt, als gegenüber Gottes zu leben, auf Augenhöhe. Nicht, weil wir uns das verdient hätten, sondern weil er uns dazu einlädt, seiner Bestimmung zu folgen. Thomas von Aquin sagte mal, jeder Mensch drückt auf einzigartige Weise Gott in dieser Welt aus. Deshalb ist es eigentlich Sünde, wenn wir uns schämen wegen unserer Stärke. Wir können zu dem stehen, was uns auszeichnet, was Gott uns gegeben hat. Du bist mit deiner Originalität ein Lobpreis Gottes. Eine dritte und letzte Hilfe, die Einzigartigkeit zu entdecken und anzunehmen. Entdeck dich doch mal als angenommen von Gott. Das Wissen, angenommen zu sein, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Man könnte sagen, die DNA der Seele. Ob wir das jetzt wissen wollen oder nicht, das ist so. Wer sich selbst nicht annehmen kann, dessen Selbstverachtung wird irgendwann mal auch auf seine Mitmenschen sich richten. Es gibt viele Menschen in der Mitte des Lebens, zurzeit ganz brutal viele. Die merken, dass sie etwas verpasst haben. Of course, natürlich, ich habe auch manches verpasst. Ich bin auch in der Mitte des Lebens, mehr oder weniger. Das kann gar nicht anders sein, dass ich manches verpasst habe. Manche starten dann so einen Selbstfindungskurs und lösen sich von vielem, was bis dato zu ihnen gehörte, Partnerschaft, Familie, Gemeinde und leider manchmal auch Glaube. Sie denken, dass sie damit alle ihre Probleme gelöst hätten, wenn sie sich davon lösen. Doch die wenigsten denken daran, dass sie sich selbst ja mitnehmen. Und mal ganz ehrlich, hier vor euch steht auch ein Theologe und systemischer Coach. Es ist eine Grundannahme, die ganz wichtig ist für Coaching. Andere kannst du nicht verändern, aber dich. Das lohnt sich. Für Ehe, für Gemeinde, für alle Beziehungen. Wie viele Verletzungen, wie viel Streit und Neid, wie viele gescheiterten Beziehungen, wie viele Konflikte auch in Gemeinden gehen letztendlich darauf zurück, dass Menschen sich selbst nicht annehmen können und deshalb andere nicht annehmen können. Nun sind ja unsere Startvoraussetzungen auf dem blauen Planeten sehr unterschiedlich gewesen. Und es ist sicherlich eine Hypothek, wenn ein Mensch keine liebende Annahme zum Beispiel in der Herkunftsfamilie erlebt hat. Aber Gottes Zusage, Gottes Evangelium, dass wir ohne Bedingung angenommen sind, kann Heilung und Selbstvertrauen wachsen lassen. Wenn wir uns von Gottes Gedanken bestimmen lassen, kann ein neues Selbstbild entstehen. Und wisst ihr was, der ich seit fast 25 Jahren beruflich im Jugendverband aktiv bin, früher dachte ich, das wäre die Verkündigung an Teenager und Jugendliche gewesen. Und wenn sie dann mit Jesus mal am Start sind, dann ist alles gut. Mittlerweile, nachdem ich 25 Jahre lang hauptamtlich Christen begleite, merke ich, nee, das war ein großer Fehler, Bernd, zu denken, dass alles gut wäre, nur weil einer einen Schritt zum Kreuz gemacht hat. Ich deute es anders. Der Schritt zum Kreuz ist der Anfang für ein Gutwerden, aber nicht das Ende des Gutwerdens. Ich habe gerade das Gefühl, dass Menschen in der mittleren Generation, Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, nicht zu schnell sagen müssten, es ist alles safe, sondern mal die Wunden und Verletzungen in ihrer eigenen Geschichte angucken sollten und sie vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt noch zum Kreuz zu bringen und die heilen zu lassen von Jesus. Wenn Gott für mich ist, wer mag wieder mich sein? Gott sagt Ja zu uns, deshalb dürfen wir ganz Ja zu uns sagen, uns selbst lieben. Und damit ist kein Narzissmus oder ein Ego-Trip gemeint, der irgendwie gerade en vogue und chic ist. Nee, es ist eine Selbstbejahung, die Gott ehrt. Ein Psalmbeter, der so gar nicht en vogue war, weil der lebte vor 2900 Jahren, sagte es mal so: Ich danke dir, mein Schöpfer, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Soweit drei Tipps, um sich selbst anzunehmen. Ein versöhnter Blick auf mich selbst ermöglicht eine veränderte Sicht auf andere. Ein Buchtitel mit Tipps zur gelingenden Partnerschaft, der lautet wie folgt: Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber das ist natürlich dann auch so ein Kassenschlager, gell? Solche Buchtitel suggerieren mehr oder weniger, kauf mich, weil ich verspreche dir sehr viel Erfolg. Und auf der anderen Seite steckt aber so viel Wahrheit drin. Liebe dich selbst und heirate, wen du willst. Augustin, ein Kirchenvater, 350 nach Christus lebend, sagte es ein bisschen anders. Liebe und tu, was du willst. Liebe, wie Gott liebt, und tu, was du willst. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, den anderen entdecken und annehmen. Einander annehmen heißt zunächst aneinander interessiert sein. Warum denkt und handelt der andere so? Wie fühlt der andere? Dieses Fremde und Unverständliche gilt es kennenzulernen. Und das funktioniert nur, wenn ich Barrieren abbaue und in Kontakt trete, wenn wir miteinander reden und einander auch zuhören, Leute. Im Zeitalter von Social Media habe ich das Gefühl, dass wir das Letzte vergessen haben, verlernt haben. So hören. Die einen gucken gar nicht mehr rein, weil sie denken nur noch eine Schreckensnachricht nach der anderen. Und die anderen, die hauen ganz schnell auf die Tasten und antworten irgendwie Dinge, wo man denkt, die hätte man lieber nicht antworten sollen. Einfach mal zuhören. Einfach mal Empathie entwickeln. Wann und wo macht ihr das in eurer Gemeinde? Ihr habt ja Gottesdienste, verschiedene Gruppen habe ich vorhin gehört. Das sind ja durchaus Einrichtungen, wo man sich bewusst mal wahrnehmen könnte und aktiv zuhören. Wo nutzt ihr die Möglichkeit, mit den euch Fremden und Andersdenkenden auch außerhalb der Gemeinde zu reden? Und was tut ihr, um den anderen verstehen zu lernen? Es gibt ja dutzende Fragen und Regeln, bei denen auch Christen unterschiedliche Ansichten vertreten. Glaubensgestaltung, soziales Engagement, Umweltschutz, Genussmittel, Homosexualität, Ehe, Scheidung, Wiederheirat, Abtreibung, verschiedene Lebensstile, Bibelverständnis, Taufe. Und das sind nur wenige Themen, noch lange nicht alle, bei denen es unter Christen eine Diskrepanz geben kann. Die Andersartigkeit, und prüft euch doch mal selbst, bei welchem Wort ihr hängen geblieben seid und den einen oder anderen im Kopf hattet. Die Andersartigkeit wird als schlechter oder seltsam bewertet, damit die Person abgelehnt. Doch nicht jeder Unterschied muss als Gegensatz aufgefasst werden. Ich mache das mal an einem Beispiel, aktuellen Beispiel deutlich, was mir gerade begegnet ist und mich beschäftigt. Und zwar das Thema Taufe. Vor euch steht ein Mensch, der aus Überzeugung für Kindertaufe steht und der seine drei Kinder auch als Kind, als Säuglinge hat taufen lassen. Aus Überzeugung. Und zwar Folgendes denke ich. Aber nur ich. Dass ich eher glaube, bei der Taufe wird etwas an einem vollzogen. Also wir sind eher passiv und der Aktive ist Gott. So ähnlich wie bei der Taufe Jesu. Da kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Und ich als Vater wünschte das und wünsche das meinen Kindern und allen anderen Kindern auch, dass sie das so früh wie möglich hören, beziehungsweise der Zuspruch über ihn ausgesprochen wird, auch wenn sie das nur unbewusst wahrnehmen, in Klammern unbewusst nimmt man mehr wahr, als man denkt. Und deswegen ist für mich Wiedertaufe oder Wachsentaufe nicht nötig. Jetzt ist es so, dass vor ein paar Wochen mir eine junge Dame begegnet ist, die seit ungefähr 6 Monaten Christ ist, und richtig steil geht. Auf 2 EC-Camps war, auf einer Freizeit war und jetzt sagt Bernd, ich will mich taufen lassen. Und zwar wieder taufen lassen. Dann sage ich, okay, du bist als Kind getauft worden, reicht dir das nicht? Bernd, wenn du wüsstest, wie ich aufgewachsen bin, missbräuchlich erzogen, in einer Familie, wo auch viel Gewalt war, oft verbale Gewalt. Und natürlich, traditionell hat man uns Kinder auch als Kind taufen lassen in einer traditionellen Kirche. Aber ansonsten spielte Gebet, Glaube, Gemeinde, Gottesdienst keine Rolle. Weißt du was, Bernd? Wenn ich mich jetzt taufen lasse, dann ist das so ein Befreiungsakt, was die Bekehrung allein mir nicht geben würde. Als ich diese Geschichte gehört hatte, habe ich Empathie entwickelt. Ich habe meinen Standpunkt deswegen noch nicht verändert. Ich stehe immer noch zur Kindertaufe und merke doch, Geschichten sind so unterschiedlich. Und an ihrer Stelle empfinde ich, wie viel Kraft eine Taufe, eine Wiedertaufe für sie bedeuten würde. Merkt ihr was? Einander annehmen heißt nicht alles gleich machen, sondern sich die Unterschiedlichkeit der anderen bewusst zu machen und sich dann bewusst dafür zu entscheiden, den anderen anzunehmen, obwohl er anders ist und mich vielleicht sogar stört. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis bei diesem Thema Einheit in Vielfalt. Ich muss mich aktiv, liebevoll entscheiden. Das passiert nicht by the way. Es setzt einen Schuss von mir voraus, dass ich mich nicht meinem Gemecker, meinem Genöle, meinen eigenen Wahrheiten, die ich mir halt selbst so ein bisschen gemacht habe, oder meinen eifersüchtigen Gedanken hingebe, sondern Gottes Liebe. Es könnte immer anders sein, als ich es sehe, weil ich nicht Gott bin. Nehmt einander an, das heißt, schaut hin und erkennt, dass ihr unterschiedlich seid und habt trotzdem Achtung voreinander. Wenn ich jemand anderen verstehen will, muss ich mich in diese Person hineinversetzen und versuchen, die Welt mit ihren Augen zu betrachten, ihre Brille aufsetzen. Wisst ihr, jeder von uns trägt eine Brille innerlich. Das wäre so heilsam, wenn wir Christen das endlich mal entdecken würden. Dann würden wir nicht so auftreten, als wären wir die Wahrheitshüter. Wir sind nur an die Wahrheit Glaubende. Das schließt ein, dass wir irren könnten, Leute. Nur Jesus ist die Wahrheit, nicht wir. Wir glauben an die Wahrheit, aber es schließt ein, dass wir irren könnten. Den anderen in seinem Standpunkt zu betrachten, das ist wichtig. Einen anderen Weg gibt es nicht, einen einfachen Weg gibt es nicht, um Einheit zu erleben. Indogene Menschen behaupten, dass man einen anderen Menschen erst annähernd verstehen kann, wenn man 1 Meile in seinen Mokassins gelaufen ist. Nehmt mal die ausgelatschten Schuhe, also nur im Bild gesprochen jetzt, gell? Heute eures Nachbarn. Ihr werdet euch wundern, was für einen Standpunkt dieser einnimmt. Ganganalysen ja zeigen ja, wie unterschiedlich wir das Leben so begehen, gell, und meistern. Wie unterschiedlich wir so stehen und auch Schuhe austreten. Die ausgelatschten Schuhe eines anderen bieten viele Reibungsfläche. Aber die Andersartigkeit muss keine Bedrohung sein, sondern kann als Chance gesehen werden. Entweder mache ich dadurch eine neue Erfahrung und entdecke vielleicht auch etwas Neues, was mein Leben mit Jesus bereichert. Oder aber ich werde mir meines Standpunktes sicherer. Beides ist ein Gewinn. Natürlich müssen auch Dinge zur Sprache kommen, die nicht in Ordnung sind. Akzeptanz und Liebe kehren nicht alles unter den Teppich, nur damit Harmonie entsteht. Das ist Beliebigkeit, das kann weg, haben wir schon genug. Liebe ohne Wahrheit birgt das Risiko, gleichgültig zu sein. Aber, und da sollten wir Christen hinhören, Wahrheit ohne Liebe steht in der Gefahr, Gewalt auszuüben. Gottes Liebe konfrontiert uns mit der Wahrheit, aber nicht vernichtend, sondern immer aufrichtend, immer mit Blick auf das Verbindende. Ich schließe heute mit dem Predigttext mal anders, weil eigentlich danach nicht mehr viel zu sagen ist. Davor eine kleine Auslegung dazu und jetzt schließe ich mit Worten, die Paulus, wie er halt so ist, unnachahmlich beschrieben hat. Hört genau hin, Epheser 4, die Verse 2 bis 6. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Hört hin, die eine Taufe aus Gottes Sicht. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Hier ist von Ertragen und Bemühen die Rede. Das sind nicht Worte, die leicht und locker daherkommen. Sie beinhalten einen Auftrag und Anspruch an uns. Sie machen uns deutlich, den anderen anzunehmen, war und ist noch nie im Flow dahergekommen. Es war immer Arbeit. Wir sollen uns auf das Verbindende konzentrieren. Ein Körper ist die Gemeinde. Einen Geist hat die Gemeinde. Eine Hoffnung treibt sie ein. Einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Vater. Vielleicht kein Zufall, dass es 7 Dinge sind. Die Zahl der Vollkommenheit. Wenn wir einmütige Gemeinschaft und Einheit haben wollten im Sinne des Geistes Jesu, dann geht es um diese 7 Dinge. Ein Leib zu sein, ob wir es wollen oder nicht. Einen Geist, eine Hoffnung, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und einen Vater. So gibt es eine versöhnte Vielfalt unter Christen, Gemeinden und Konfessionen, wo Menschen Jesus als ihren Herrn bekennen. Da sind sie eins, auch wenn ihre Anschauungen, Traditionen und vielleicht Glaubensstile sehr unterschiedlich sind. Sie sind sich einig im Wesentlichen in Jesus. Ich habe euch zum Schluss, der Thorsten hat schon darauf hingewiesen, hat fast verraten, ein Rad mitgebracht, mit dem ich nicht hierher gefahren bin. Das wäre auch ein bisschen mühsam gewesen so, ja. Und dieses Rad möchte ich euch abschließend einfach präsentieren als ein Bild für Gemeinde. Man kann sich ja wundern, was so ein Rad alles an Belastung aushält, obwohl irgendwie so kleine Mikado-Stäbe da nur drin hängen. Man nennt das Speichen. Wahnsinn, was so ein Rad alles aushält. Da kommt es auf jeden Einzelnen drauf an. Und das Geheimnis dieses Rades steckt aber auch in den Speichen, aber vielmehr in der Mitte des Rades, in der Radnarbe. Da läuft alles zusammen und die Radnarbe hält auch alles zusammen. Und dazwischen läuft manches wie in der Gemeinde kreuz und quer. 2 Dinge sind mir wichtig geworden für die Gemeinde. Erstens, die Mitte zum Mittelpunkt machen. Zum Stabilisationsfaktor. Lasst uns lernen, mehr auf das zu sehen, was uns verbindet. Von der Mitte des Glaubens her, von Jesus her, wächst die Einheit. Und das hat dann Auswirkungen auch bis an die Ränder des Rades. Das spürt man dann plötzlich, mit was für einem Geist und was für einer Liebe diese Einheit unterwegs sind. Und das Zweite, was wir lernen können, je näher die Speichen Richtung Gradnabel, Richtung Mitte gehen, umso näher stehen sie zueinander. Je näher wir einzeln zu Jesus stehen, je mehr Zeit wir mit Jesus im Gebet verbringen, umso näher kommen uns unsere Mitchristen, egal wie dickköpfig und schräg sie sind. Deshalb bleibt in Jesus, dann bleibt ihr auch am anderen dran. Amen. Diesen Frieden und den Segen Gottes möchte ich euch noch zusprechen. Ich bitte euch dazu aufzustehen und passend zu dem Thema Einheit bitte ich euch, dass wir diese Einheit mal darstellen, indem wir den Segen gemeinsam empfangen. Und zwar bilden wir mit der linken Hand eine Schale als Zeichen des Empfangens. Für alle Rechtshänder, mit links kann man sich nur Dinge schenken lassen, nichts erarbeiten. Segen wird nur geschenkt. Und mit der rechten Hand geben wir den Segen weiter an unseren rechten Nachbarn. Wir legen einfach wir können auch vielleicht die Kette schließen, ja? Wir legen einfach die Hand auf die linke Schulter des rechten Nachbarn. Könnt ihr alle nachvollziehen? Wunderbar. Und in dem Sinne segne ich euch einzeln in dem Wissen, dass der Segen so reich ist von Gott, dass er locker reicht für unsere Mitmenschen. Es segne euch Gott, der Vater, der euch wunderbar und einzigartig erschaffen hat. Er begleite euch auf all euren Wegen. Es segne euch Gott, der Sohn Jesus Christus, der euch hingeliebt hat zum Vater durch seinen Tod am Kreuz und der euch ewiges und erfülltes Leben schenkt durch seine Auferstehung. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist, der euch beisteht und euch tröstet und euch die Gewissheit ins Herz pflanzt, dass ihr Gottes Kinder seid bis in Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Sonntag.